kommen dürfen in deine Nähe. Vater, ich danke dir, dass du ein uneingeschränktes Ja zu unserem Leben hast, dass du ein uneingeschränktes Ja zu uns hast und dass du uns befreit hast, dass wir leben dürfen mit dir, Herr. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Jesus sprach zu seinen Zuhörern immer wieder in Bildern und Gleichnissen. Einmal sprach er von der Arbeit im Weinberg. Manchmal sprach er von Hochzeiten, vom Häuserbau, vom Flicken der Kleider mit alten oder neuen Lumpen. Er sprach vom Brotbacken. Warum machte er das? Er hatte ein Ziel. Er wollte, dass die Menschen seine Botschaft auch verstehen. Er wollte, dass das, was er zu sagen hat, eben auch bei den Menschen ankommt. Dass es nicht in irgendwelchen anderen Sphären ist, sondern dass jeder Einzelne die Botschaft auch mitnehmen kann. Ja, die Bibel spricht davon, dass Jesus der Sohn Gottes Mensch wird. Und er erniedrigt sich so weit, dass er sogar die menschliche Sprache gebraucht für seine ewigen Botschaften. Schauen wir Paulus an. Bei Paulus, dem großen Apostel, sehen wir das gleiche Prinzip. So vergleicht er das Leben eines Christen mit einem Wettrennen. Er sagt, hey, es ist Selbstdisziplin nötig. Man muss sich anstrengen, egal wie hoch die Temperaturen sind, egal wie anstrengend das Training ist. Man muss Gas geben, wenn man den Wettkampf auch gewinnen will. Zielbewusst sein und darauf fokussiert sein. Schauen wir in den Hebräerbrief. Da lesen wir im 11. Kapitel von den Glaubenshelden. Und ich glaube, das ist ein Staffelstablauf. Weil es heißt, dass sie eben am Ziel noch nicht angekommen sind, dass es noch nicht vollendet ist, sondern dass sie auf einer Wolke sitzen und uns jetzt zuschauen, wie wir den Lauf weiterlaufen. Sind wir bereit, diesen Kampf aufzunehmen? Sind wir bereit, die Sünde abzulegen, unseren Blick auf Jesus zu fokussieren? Sind wir bereit, auch uns zu disziplinieren? Ich möchte heute eine Frage stellen. Was würde Jesus auf der Fußball-WM tun? Ich weiß nicht, wie du zu Fußball stehst. Ich weiß nicht, wie du zu weltlichen Tätigkeiten stehst. Vielleicht ist das für dich ein entsetzlicher Gedanke. Jesus, der Sohn Gottes, Fußball, das passt nicht. Und hey, bei Putins Prestigeobjekt gibt es ja wirklich Dinge, wo man Fragezeichen haben kann. Russland als groß, stark, weltoffen darzustellen, ja, ist das eine. Und doch gibt es erhebliche Nebengeräusche. Die Bedingungen der Arbeiter, wie sie die Stadien bauen, ja, nahezu unmenschlich, bis dahin, dass manche auf der Baustelle gestorben sind. Die WM, die jetzt in ein paar Tagen startet, die teuerste, die es bisher gab, vielleicht auch wegen Korruption. Russische Hooligans gab es immer wieder und haben Angst und Schrecken verbreitet. Hinzu kommen Dopingvorwürfe. Ey, und das sind Themen, wo ich nicht glaube, dass Jesus einfach sagen würde, hey, passt schon, ich drück mal die Augen zu, ist in Ordnung. Und doch möchte ich die Frage stellen, was würde Jesus auf der Fußball-WM tun? Und ich glaube, er wäre mittendrin aus einem einfachen Grund, weil er möchte, dass die Menschen seine Botschaft verstehen. Weil er will, dass seine ewige Liebe ankommt bei den Menschen. Und er würde Beispiele verwenden, die die Menschen heutzutage verstehen. Und in der heutigen Zeit würde er über Fußball sprechen, um seine Wahrheiten weiterzugeben. Immer wieder hat Jesus gezeigt, dass ihm der einzelne Mensch wichtiger ist wie die Norm. Wichtiger ist wie der religiöse Grundsatz. Er interessiert sich für den Menschen. Worüber würde Jesus reden? Was würde er sehen? Ich glaube, er würde nicht nur gelangweilt zuschauen. Ich glaube, ihm würde ein paar Dinge auffallen. Eine Sache ist zum Beispiel, die Anzahl der Spieler ist begrenzt. Die Anzahl der Zuschauer ist viel, viel größer. Und das begegnet uns auch in der Gemeinde. Auch dort gibt es welche, die sind richtig aktiv, die geben Gas, die setzen ihre Zeit ein, ihre Fähigkeiten ein, die wollen Reich Gottes nach vorne bringen und andere wärmen ihren Stuhl und schauen zu. Und Zuschauer haben durchaus einen Einfluss auf das Ergebnis. Man spricht nicht umsonst vom 12. Mann, weil sie eben auch mit ihrem Jubel, ihren Applaus motivieren können. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir diesen Einfluss nutzen, dass wir von Zuschauern herausgehen aus der Komfortzone und eingreifen ins Spiel. Dass wir aktiv werden. Dass wir anfangen, Gottes Reich zu bauen. Und eben nicht nur am Spielrand sitzen und über die Fehler der anderen meckern. Ich glaube, Gott will dich in seiner Aufstellung. Gott will dich in seinem Dream Team. Die Frage ist, lässt du es zu? Ich glaube, es gibt weitere Dinge, die Jesus sehen würde. Beim Training würde Jesus verschiedene Dinge beobachten können. Es fängt an mit dem Warmmachen der Muskeln. Dann gibt es Trainingseinheiten, die fördern die Kondition, manche die Koordination, andere das Ballgefühl, manche die Technik und wieder andere das Zusammenspiel. Und hinzu kommen noch Entspannungsübungen. Ja, und damit hört es noch nicht einmal auf. Selbst das Essen, selbst der Schlafrhythmus wird abgestimmt, um möglichst das Beste aus dem Körper rauszuholen. Und ich glaube, auch davon können wir Christen was lernen. Sind wir vorbereitet? Wollen wir auch unser Bestes geben? Wollen wir auch trainiert sein? Oder ist unser Glaubensleben eben nur der Sonntagmorgen, wo wir als Zuschauer berieselt werden? Oder sind wir bereit, daran zu arbeiten, dass wir eine bessere Kondition bekommen, dass wir ein besseres Bibelwissen bekommen, dass wir mehr Zusammenhänge verstehen, dass wir Menschen die Botschaft weitergeben können? Sind wir bereit, täglich unser Training auf uns zu nehmen gegen die Sünde? Bereit, schlechte Gedanken zu verwerfen? Bereit, schlechte Eigenschaften umzuprägen? Sind wir bereit zu trainieren? Sind wir bereit, einen Preis dafür zu bezahlen, weil wir sagen, hey, wir wollen am Ende auch ankommen? Und ich glaube, noch was kann dazu beitragen. Mir ist bewusst, dass Gottes Gnade, dass unsere Erlösung allein ein Geschenk ist. Da können wir nichts zu beitragen und davon rede ich auch nicht. Da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Und doch glaube ich, dass ein Resultat dieses Gerettetseins logischerweise ist, dass wir entsprechend leben. Und dass wir eben nicht zufrieden sind mit dem, wie es jetzt ist, sondern dass wir trainieren und besser werden wollen. Dass wir das Ziel haben, Jesus immer ähnlicher zu werden, umgestaltet zu werden. Und dass die Menschen Jesus sehen, wenn sie uns sehen. Wollt ihr da mit einsteigen? Wollt ihr dabei sein, dass das unser Trainingsprogramm ist, Tag für Tag? Hey, es fängt beim Warmmachen an, bei einem Fußballspieler. Warum? Damit eben die Muskeln nicht reißen. Bist du warm gemacht, wenn du in Gottesdienst kommst? In Südkorea trifft man sich 30 bis 60 Minuten vor dem Gottesdienst. Aber nicht, um die neuesten News auszutauschen, sondern um still und leise auf seinem Platz zu sitzen und zu beten. Um die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Hier in Deutschland sieht die Vorbereitung auf den Gottesdienst meist so aus. Man kommt 5:05, alles andere wäre ja viel zu früh. Schließlich ist für Christus Leiden ja früh aufstehen am Sonntag. Ist das vorbereitet sein? Hey, ich möchte euch Mut machen. Betet doch vorher schon. Es gibt Menschen, die brauchen eine Dreiviertelstunde Lobpreis, damit sie in die Gottesgegenwart kommen. Hey, das ist eine coole Sache. Fang einfach schon mal eine Dreiviertelstunde zu Hause an. Und dann kommst du aufgetankt hierher und du wirst die Atmosphäre verbessern, weil du schon aufgetankt bist bei Gott. Ich möchte uns Mut machen, dass wir rechtzeitig anfangen. Sind wir bereit, unseren Alltag von Gott prägen zu lassen? Oder sind unsere Erwartungen vom Gottesdienst abhängig, wer gerade die Gitarre spielt und wer predigt? Wovon hängt unsere Erwartungen ab? Aber ich glaube, wir können noch mehr lernen. Um unsere geistliche Fitness zu arbeiten, gibt es ein paar Dinge, die hilfreich sind. Ja, zum Beispiel Bibel lesen. Ja, beten ist auch gar nicht so verkehrt. Aber nicht nur diese zwei Dinge, es gibt noch so viel mehr. Mal ein gutes christliches Buch lesen, mal eine CD, eine Predigt anhören, mal sich mit anderen Christen treffen, in den Live-Groups zusammen unterwegs sein. Hey, es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir geistlich wachsen können, uns trainieren können. Und es wird einen Unterschied machen, das garantiere ich euch. Was ist dein individueller Trainingsplan? Vielleicht braucht der eine neue Kondition, die er sich aufbauen muss. Vielleicht muss der andere eher mal technisch nachdenken, dass Fußballspielen zu 11 leichter ist wie Fußballspielen alleine. Vielleicht muss der andere auch einfach mal die Koordination, wie er seinen Tageslauf geregelt bekommt, neu überdenken. Was würde Jesus auf der Fußball-WM tun? Und ich glaube, er würde noch mehr sehen. Ich stelle mir vor, wie Jesus in der Bildzeitung liest und sich so über die Neuigkeiten in der Mannschaft informiert. Ja, die wichtigsten Entscheidungen, der WM-Fahrplan, alles steht schon fest. Ich kann euch nicht sagen, was Jesus jetzt zu Sané sagen würde, der zu Hause bleiben soll. Aber ich kann euch sagen, was er zu Emre Can sagen würde, der nicht mit durfte, weil er so lange verletzt war. Hey, was für Jesus, den Trainer, wichtig ist, ist, man kann nur Spieler einsetzen, die zur Verfügung stehen. Wenn jemand verletzt ist, wenn jemand erkrankt ist, wenn jemand aus Undiszipliniertheit keinen Bock auf die Mannschaft hat, dann kann der noch so gut sein, aber der Trainer kann ihn nicht einsetzen. Und ich glaube, das ist bei Gott in der Gemeinde genauso. Hey, wenn du die besten Fähigkeiten hast, aber keine Zeit dafür hast, sie für Gottes Reich einzusetzen, dann bringt dir deine Fähigkeiten nichts, weil man kann dich nicht einsetzen. Hey, wenn du begabt bist, befähigt bist, aber keinen Bock hast, Gemeinde zu bauen, weil du lieber dein eigenes Reich bauen willst, hey, cool, viel Spaß dabei. Aber irgendwann stehst du vor Gott und musst dich rechtfertigen, was du mit deinen Gaben gemacht hast, die er dir gegeben hat. Hey, es ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Es ist so wichtig, dass wir zur Verfügung stehen, dass wir uns einbringen lassen. Etwas weiteres würde ihm, glaube ich, auffallen. Er würde Spieler sehen, die ihr Bestes geben, die bis zur totalen Erschöpfung kämpfen, die bis an die Grenzen des Leistbaren gehen. Wie würde Jesus unseren Einsatz beschreiben? Wie würde er unsere innere und äußere Beteiligung beschreiben? Sind wir Zuschauer im Stadion? Zuschauer auf der Couch? Sind wir Teilnehmer? Sind wir Gestalter? Sind wir voll bei der Sache oder mit halbem Herzen nur dabei? Wie sieht es bei uns aus? Und wenn wir einen kurzen Moment von der WM weggehen zur laufenden Bundesliga-Saison zum Beispiel, dann fallen immer wieder Spieler auf, die zum Beispiel ihren Club unter Druck setzen, weil sie wechseln wollen. Die ihre Leistung verweigern, die boykottieren. Ich möchte dich fragen, wo stehst du? Bist du voll dabei? Oder hast du dich eigentlich innerlich schon verabschiedet und streikst, weil irgendwann irgendwer irgendwas gesagt oder getan hat, was nicht so toll war? Hey, wir sind als Gemeinde mit Menschen unterwegs und wo Menschen sind, gibt es Fehler. Wo Menschen sind, gibt es Sünde. Und wie gut ist es, wenn man diese Dinge ausräumt, dass man gemeinsam unterwegs sein kann. Eine weitere Sache, die ihm auffallen würde, ist, wie viel Organisation und Logistik steckt dahinter bei so einer WM? Wie viele freiwillige Helfer? Und ja, wir als Gemeinde haben nicht so eine Großveranstaltung wie die WM, aber doch haben wir dieses Grundproblem, wir brauchen immer wieder bei Veranstaltungen Leute, die da mit dabei sind. Meine Frage ist, möchtest du dich einbringen? Willst du dabei sein? Und hey, das hat nichts damit zu tun, wie Jesus dich sieht. Das hat nicht einmal was damit zu tun, wie ich dich als Person sehe. Dein Wert hängt nicht davon ab, was du hier leistest. Und ob der Pastor dich mag oder nicht, hängt davon auch nicht ab. Aber es ist die genialste Einladung. Wir dürfen in Gottes Team spielen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und ich möchte diese Möglichkeiten nicht vorenthalten. Ich will ein Wegbereiter sein, dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen, an dem Platz, wo Gott sie gesetzt hat. Und genau deswegen lade ich euch ein, seid dabei. Ich möchte eine weitere Frage stellen. Was würde sich Jesus wünschen? Jesus wünscht sich, dass wir Menschen etwas Bleibendes haben. Was nützt es Deutschland, 2014 Weltmeister geworden zu sein, wenn sie jetzt in den nächsten Tagen gegen Mexiko, Südkorea und Schweden verlieren? Was würde es ihnen nützen? Sie können sich nicht auf den Ruhm vergangener Tage ausruhen. Sie können nicht sagen, ja, damals sind wir Weltmeister geworden und jetzt stehen wir schon im Finale. Nein, es gilt, jedes Spiel zu gewinnen, wenn man Erfolg haben will. Jesus möchte, dass wir einen beständigen Schatz haben im Himmel. Jesus möchte die Ewigkeit mit dir, mit mir verbringen. Und deshalb lädt er uns ein. Deshalb dürfen wir kommen. Beim Sport ist immer wieder zu beobachten, wie Spieler später anfangen, Trainer zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein Prinzip für uns Christen. Fangen wir an, andere zu schulen, andere zu trainieren, an unserem Wissen, an unseren Erfahrungen mit Gott teilzuhaben, ihnen weiterzugeben, um ihr Glauben zu stärken? Sind wir bereit, sie hineinzubringen? Sind wir bereit, im Gebet sie zu unterstützen? Sind wir bereit, einen Unterschied zu machen im Leben Einzelner? Warum? Damit Gottes Reich größer wird. Ich glaube, der Unterschied beim Fußball zwischen einer guten und einer sehr guten Mannschaft ist, ob die Mannschaft zusammenspielt oder nicht. Du kannst noch so geniale Einzelspieler haben, wenn sie nicht gelernt haben, zusammen zu spielen, werden sie gegen teilweise technisch wesentlich schlechtere Mannschaften verlieren. Ist man bereit, sich für den anderen aufzuopfern, wenn er mal den Ball verloren hat? Und wie sieht es bei uns als Gemeinde aus? Sind wir bereit, den anderen zu korrigieren, wenn er mal daneben gelaufen ist? Sind wir bereit, den anderen zu ermutigen, wenn er mal daneben geschossen hat? Oder ihn mal beiseite zu nehmen und zu sagen, hey, das war ein unnötiges Foul? Hätte man sich sparen können? Sind wir bereit, untereinander zu helfen, wenn der andere Not hat? Damit man eine Einheit hat, die den Unterschied macht. Was würde Jesus bei der Fußball-WM tun? In der Bergpredigt begegnen uns immer wieder dieser Satz, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus mit Menschen im Gespräch wäre und auf einmal Fußballregeln als Anknüpfungspunkt verwenden würde, um über sich und sein Reich zu sprechen. Schauen wir doch einmal ein paar beteiligte Personen an. Der Trainer. Das Ziel des Trainers ist, den Spielern was beizubringen. Dass sie seiner Idee vom Spiel nachfolgen, dass sie ihm ähnlicher werden. Jesus hat dieselben Versuchungen durchlitten wie wir. Er hätte die Chance gehabt zu sündigen, aber er war der Einzige, der ohne Sünde blieb. Er hat den Unterschied gemacht und er ist der Einzige, der uns diesen Weg zum Vater zeigen kann. Und er möchte uns anleiten, wie wir dorthin kommen, mit dem Ziel, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Eine weitere Person ist der Spielführer. Der Spielführer ist selbst Beteiligter. Er ist selbst auf dem Platz. Er gibt den Mitspielern taktische Anweisungen. Er konzentriert sich nicht nur auf sein Spiel, sondern er liest das Spiel, er koordiniert, er beruhigt in hektischen Momenten, er treibt an, wenn es am Einschlafen ist. Er ist ein Bindeglied zwischen Trainer und Spieler, zwischen Schiedsrichter und Spieler. Er ist ein Spieler und doch ist er mehr wie ein einfacher Spieler. Und ich glaube, auch wir brauchen Spielführer in der Gemeinde. Wir brauchen Leute, die eben nicht nur den einzelnen Bereich vor Augen haben, sondern die das gesamte Ganze sehen, die mal zuordnen können, die koordinieren können, die taktische Anweisungen geben können. Und das ist die Aufgabe vom Trainer, das ist genauso die Aufgabe vom Spielführer. Hey, und als Pastor bin ich Teil dieser Gemeinde, aber ich bin nicht diese Gemeinde. Ich bin ein Glied von vielen und ich brauche euch. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Wenn wir irgendwas bewegen wollen in dieser Stadt, dann reicht es nicht aus, wenn einer hier vorne rumturnt in Sportklamotten, sondern dann müssen wir einfach gemeinsam unterwegs sein und unsere Stärken einbringen. Und das geht nur zusammen. Wir können einen Unterschied machen. Und ich glaube, Gott lädt dich dazu ein. Gott bietet dir genau das an. Es gibt eine weitere Person, die im Fußball bei einer Mannschaft meistens beliebt ist, bei der zweiten nicht. Es ist der Schiedsrichter. Seine Aufgabe ist, unparteiisch zu sein, dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden, die Härte der Strafe zu bestimmen. Überdies hat er die Aufgabe, den Spielfluss aufrechtzuerhalten und möglichst die Spieler vor Gefahren zu sichern. In der Gemeinde, ist mein Eindruck, gibt es viele Schiedsrichter. Also nicht Schiedsrichter, die die Fehler bei sich sehen, sondern Schiedsrichter, die Fehler bei den anderen sehen. Aber letztlich ist das Problem, das ist der Job von Gott und nicht unser Job. Unser Job ist nicht zu sagen, was der und dies wieder falsch gemacht hat und dass man jenes hätte anders machen können, sollen und müssen. Unser Job ist ein anderer. Lassen wir Gott seinen Job machen und konzentrieren uns auf das, was für uns da ist. Wir sind nicht der Richter in der Gemeinde. Gott selbst wird es tun. Ihm wird nichts entgehen. Er kennt auch das Verborgene. Es gibt weitere Personen oder Positionen, so heißt das Wort. Zum Beispiel den Torwart. Er soll verhindern, dass der Ball in sein Tor kommt. Er soll die Bude sauber halten. Theologisch formuliert, es soll verhindert werden, dass Feindliches in unser Herz eindringt. Und auch hier ist wieder der Punkt, hier ergänzen wir uns gegenseitig. Wie oft ist es so schwer, die Fehler bei einem selber zu sehen? Und wie gut ist es dann, wenn man einen Freund hat, der einen sagt, hey du, hier ist eine Gefahr in deinem Leben, pass mal drauf auf. Nicht in richtender Weise, sondern als eine Hilfe, als eine Unterstützung. Jesus hat mit seinem Blut dafür bezahlt, dass unsere Verfehlungen weggewischt werden können. Er hat ein Mittel, wo selbst Tore einfach wieder weggewischt werden können. Okay, der Vergleich hinkt sehr. Aber was gemeint ist, er ist derjenige, der uns frei machen kann von Schuld und Sünde. Und wie genial ist das, dass wir genau diese Person kennen dürfen und in unser Leben einladen können. Der Mittelfeldspieler, der ist der Ärmste von allen, weil der muss beim gegnerischen Angriff verteidigen und beim eigenen Angriff stürmen. Der muss am meisten laufen. Der ist ständig unterwegs. Und ich glaube, auch das ist ein treffendes Bild für Glaube. Weil wir brauchen auf der einen Seite diese Situation, wo wir zu Gott stürmen und uns von ihm füllen lassen, wo wir uns auftanken lassen. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Momente, wo wir weiter rennen zu den Menschen und ihnen die Liebe Gottes weitergeben. Wo wir einen Unterschied machen. Der Herr sagt, ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Es ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht darum, ich will möglichst viel von Gott bekommen und konservieren. Nein, wir bekommen mit einem Ziel, dass wir es den Menschen weitergeben, die es nicht haben. Und in diesem Sinn, ich glaube, Mittelfeldspieler sein ist das Coolste überhaupt. Weil in Gottes Gegenwart sein zu dürfen, um zu empfangen und dann eben doch einen Unterschied zu machen in den Menschen der anderen. Ich möchte euch dazu einladen. Zieht die Laufschuhe an, tankt euch bei Gott auf und dann bringt es weiter. Der Stürmer hat primär offensive Aufgaben. Er soll Tore schießen. Und es gibt Menschen, die haben eine besondere evangelistische Begabung. Denen fällt es leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und die sollen Tore schießen und der Himmel wird feiern, wenn ein Mensch sich umkehrt zu Gott. Darüber hinaus gibt es die Verteidiger. Die sollen in erster Linie dafür sorgen, dass die Gegner kein Tor schießen. Ja, sie schießen auch selber Tore, ab und zu, meistens per Kopfball, beim Eckball. Aber ihre eigentliche Aufgabe ist es, Tore zu verhindern. Und ich glaube auch, in der Gemeinde gibt es Verteidiger, die schon von Weitem die Gefahr sehen, die von außen eindringt, die sich positionieren, um die Gefahr im Weg zu stehen, die sagen, hey Teufel, mit dieser Lüge kommst du hier nicht herein. Wir setzen eine Mauer, wir halten unser Bein dazwischen, wir hindern diesen schlechten Einfluss und sagen Nein dazu. Was würde Jesus auf der Fußball-WM tun? Ich glaube, es gäbe noch so viel mehr. Nehmen wir doch einmal den Anstoß. Von Gott schenkt uns immer wieder neue Ideen. Er gibt uns immer wieder neue Aufgaben. Er zeigt uns, wie wir über Sünde herrschen sollen. Er fordert uns auf, unser Leben neu zu sortieren, neu anzufangen. Ein Anstoß. Und selbst wenn man 4-0 hinten liegt, es ist noch nicht zu spät. Man kann noch gewinnen. Nutze diesen Anstoß, um Neues zu wagen. Ja, im Fußball gibt es auch sogenannte Fouls. Unerlaubte Mittel werden eingesetzt, um den Gegner vom Ball zu trennen. Und ich glaube, im Glauben gibt es auch Fouls, Abkürzungen in der Nachfolge, wo wir eben nicht bereit sind, unseren Charakter verändern zu lassen, wo wir eben nicht bereit sind, ihn von Gott prägen zu lassen, wo wir selbst die Initiative ergreifen, wo wir uns vielleicht auch auf eine falsche Position begeben. Ich glaube, ohne Jesus können wir nichts tun. Er sagt zum Beispiel, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und wo das nicht geschieht, wo wir unseren Nächsten nicht so lieben wie uns selbst, dann sprechen wir in der Sprache des Fußballs von einem Foul. Weil wir eine klare Anweisung von Gott einfach nicht akzeptieren und umsetzen. Und das Traurige ist, bei einem Foul hat der Gegner immer einen Vorteil. Weil erstens riskierst du, dass du eine gelbe oder rote oder gelb-rote Karte bekommst. Du riskierst einen Freistoß, der je nachdem, wie nah er am Tor ist, auch gut zum Tor führen kann. Und ich glaube, im Glauben geht es uns ähnlich. nehmen wir doch nochmal dieses Beispiel, den Nächsten zu lieben. Wenn es uns nicht gelingt, untereinander als Brüder und Schwestern in der Gemeinde uns zu lieben, dann hat der Teufel einen Vorteil. Weil das Haupterkennungszeichen eines Christens ist die Liebe untereinander. Und wo wir das verpassen, dann ist es ein Foul, wo der Teufel sagen kann zu dieser Welt, die uns beobachtet, hey, die setzen das selber nicht um. Was willst du zu denen gehören? Die leben doch eh genauso wie du. Ich möchte nicht, dass der Teufel Vorteile bekommt wegen meinem Lebensführung. Ich will einen Unterschied machen. Ich will auf Fouls verzichten. Ein weiteres Prinzip, was wir im Fußball sehen können, wir versuchen es anhand der nächsten Folie zu veranschaulichen. Liebe Frauen, gut zuhören, es heißt Abseits. Ich werde euch nur die gröbsten Regeln erklären. Schwarz ist jetzt die angreifende Mannschaft. Und wenn im Moment des Passspiels zwischen den angespielten Personen und dem Torwart kein weiterer Gegner steht, dann ist das Abseits. So ganz prinzipiell. Ich versuche es nochmal langsamer, okay? Wichtig ist, es ist in der Hälfte des Gegners. Der Ball wird nach vorne gespielt. Und in dem Moment, wo Person 2 in diesem Fall den Ball spielt, muss mindestens ein roter Punkt, also Gegenspieler, und zwischen den Einser und dem Torwart stehen. Wenn zwischen dem Torwart und dem Einser keine Person steht, dann ist das Abseits. Okay, so ganz grundsätzlich. Es gibt dann noch ein paar Einzelheiten, aber das reicht erst einmal. Wenn ihr das verstanden habt, seid ihr richtig gut und könnt es euren Männern dann beim Fußballspielen erklären, dass die das auch mal verstehen. Aber was hat Abseits jetzt mit Glaube zu tun? Was hat Abseits mit Gemeinde zu tun? Hey, wenn ein Spieler im Abseits steht, dann kann er noch so schöne Tricks machen, kann das schönste Tor der Welt schießen. Es wird einfach nicht zählen. Als ich jugendlich war, gab es ein Fußballspiel, dort kam eine Flanke und ich habe einen Fallrückzieher gemacht und der Schiri sagte danach, war eh abseits, ich wollte nur schauen, ob der Ball reingeht oder nicht. Vielen Dank, ich hätte mir das sparen können. Der Ball ging nicht rein übrigens. Also egal wie schön das Tor ist, es wird einfach nicht zählen, wenn du zuvor am falschen Platz stehst. Und ich glaube, in der Gemeinde gibt es Menschen, die sitzen oder stehen am falschen Platz, die versuchen, irgendwas Organisatorisches zu erledigen, obwohl sie eigentlich diejenigen sein sollten, die Menschen von Jesus erzählen, weil das ihre Gabe ist. Sie versuchen etwas zu sein, was sie cool finden, die Gabe des anderen trachten und verpassen zu gucken und zu fragen, wo Gott sie haben will. Und das Tragische ist, du wirst dein Potenzial nicht entfalten können. Du wirst dich selbst daran hindern und letztlich wirst du zurückgepfiffen werden. Spar dir das. Guck, dass du aus dem Abseits rauskommst. Und lass dich an den richtigen Platz positionieren. Hey, wie oft verschließt der Herr irgendwelche Türen und wir versuchen, mit unserem Kopf durchzurennen. Gib nur Beulen. Lass es lieber. Und wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist, coole Sache, es gibt einen Generalauftrag. Mach Menschen zu Jüngern. Und wenn du damit beschäftigt bist, wird Gott dir schon noch zuteilen, wo genau dein Ort ist. Aber fang einfach an. Eckball. Wenn die gegnerische Mannschaft den Ball über die Torauslinie schießt, dann gibt es einen Eckball, das ist ganz an der Ecke draußen. Der Ball darf direkt aufs Tor geschossen werden. Das ist eine ziemlich coole Sache, in den unteren Ligen klappt es auch ab und zu, aber meistens ist es doch so, dass der Ball über Umwege erst wieder Richtung Tor geht. Vielleicht bist doch du in der Gemeinde in die Ecke gedrängt. Vielleicht fühlst du dich ganz am Rande, so nach dem Motto, in den hintersten Fleckchen, da hat man mich abgestellt. Hey, lass dir sagen, sorg dafür, dass du wieder ins Zentrum kommst. Sorg dafür, dass du wieder dort hineinkommst, wo der Ball gefährlich ist. Vielleicht ist es auch in deinem Glaubensleben so, dass du sagst, hey, die Beziehung zu Gott ist irgendwie so, ich bin so ganz weit am Eck hinten. Irgendwie fühlt es sich so trocken an. Irgendwie hat es nicht mehr so diese Dynamik und Leidenschaft. Irgendwie ist es ja, wie wenn man einfach nicht wirklich gebraucht wird. Ich möchte dir Mut sagen, richte deinen Blick wieder auf Jesus und fang an, auf ihn zuzugehen. Ich behaupte, in den allermeisten Fällen liegt es eben nicht an Gott, dass du da außen stehst, sondern eigentlich nur an dir selber. Beim Elfmeter. Elfmeter ist eine ziemlich coole Sache, zumindest für den Schützen. Weil er hat eigentlich nur noch den Torwart vor sich. Es gibt nur zwei Menschen, die jetzt aufhalten können, dieses Tor. Er selber und der Torwart. Aber sonst, alle anderen Spieler sind schon weg. Wie fühlen wir uns, wenn wir unserem dem gegnerischen Torwart gegenüberstehen? Wenn es Situationen gibt, wo wir angegriffen sind und das Gefühl haben, hey, der Teufel selbst steht vor uns. Wo auf einmal nichts mehr geht. Wo wir Angst haben. Wo wir uns unsicher fühlen. Hey, manchmal vergessen wir, glaube ich, dass wir eine ganze Gemeinde hinter uns haben. So ist es zumindest beim Elfmeter, weil die anderen stehen alle dahinter. Und der in uns ist, ist größer wie der in der Welt ist. Wir brauchen keine Angst haben. Wir können diesen gegnerischen Torwart in die Augen schauen. Und wir müssen nicht darauf schauen, was er kann, sondern darauf uns konzentrieren, was wir können. Und dann ist es möglich, den Elfmeter zu versenken. Ein weiterer Gedanke. Fair Play. Es gibt richtig coole Szenen im Fußball, wo einer den Ball zurückspielen will und ins Tor des Gegners schießt und dann lässt die gegnerische Mannschaft ihn einfach ein Tor schießen. Fair Play, ziemlich coole Sache. Aber eins muss auch gesagt werden, mit Fair Play alleine gewinnt man keine Spiele. Du kannst die fairste Mannschaft in der Bundesliga sein, du kannst die fairste Mannschaft in der WM sein, aber wenn du keine Tore schießt, dann wird es einfach nicht reichen. Und ein ethisch gutes Leben zu führen, ist eine richtig gute Sache, aber hat einen Haken. Vor Gott wird das nicht reichen. Weil vor Gott gibt es eine Karte, eine Freikarte, und die heißt Jesus Christus. Und wir brauchen diese Freikarte, damit wir beim Vater sein werden in Ewigkeit. Was würde Jesus auf der Fußball-WM tun? Ich habe es bereits schon mal gesagt, es gibt so viel mehr Zuschauer wie Spieler. Ich glaube, Jesus würde einladen, mitzukämpfen. An einer Stelle sagt Jesus, es gibt zu wenige Arbeiter. Bittet den Herrn darum, dass er mehr Arbeiter schickt, dass die Ernte, die reif ist, eingefahren werden kann. Gott wirbt darum, dass Menschen in seine Mannschaft spielen. Gott wirbt darum, dass unsere Herzen davon geprägt sind, wovon Jesu Herz geprägt ist. Und wenn Jesus zum Mitkämpfen einlädt, dann ist es nicht ein Hooligan-Christ sein. Das ist, Gewalt ist nicht die Methode Gottes, sondern letztlich ist es das erste Mal ein Kampf im Glauben. Und das Geniale ist, dass der Sieg bereits am Kreuz errungen worden ist. Und jetzt kämpfen wir gegen Ungerechtigkeit. Wir sollen nicht töten, sondern lebendig machen. Wir sollen nicht verwunden, sondern heilen. Wir sollen nicht berauben, sondern beschenken. Nicht Hauptsache, ich habe Jesus, sondern wie können auch andere Menschen daran einen Teil haben, dass die Mannschaft Gottes größer wird. Unser Kampf ist nicht mit Waffen. Es ist ein geistlicher und kein fleischlicher Kampf. Es geht darum, dass wir den Willen Gottes suchen, unter Gebet, unter Fasten, ja, unter Verzicht, dass wir suchen, wo Gott seinen Willen hat, was er haben möchte und dass wir uns genau dafür einsetzen. Und hey, das ist wie beim Sport, das hat einen Preis. Wenn man selbst beim schönen Wetter dann zum Trainieren geht, ja, da fallen Schweißtropfen. Das ist anstrengend. Das ist nicht einfach. Es wäre so viel leichter, auf der Couch sitzen zu bleiben. Und doch macht genau das den Unterschied. Wenn wir in 2. Korinther 11, ab Vers 23 bis 29 von Paulus lesen, dann sind es gewaltige Dinge. Sie sind Diener Gottes. Ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, bin öfters gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnoten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen, durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahren unter Juden, in Gefahren unter Heiden, in Gefahren in Städten, in Gefahren in Wüsten, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, im Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt. Und die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich wäre nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat. 31 Punkte, wo Paulus Leiden auf sich nimmt. Und hey, das ist eigentlich noch längst nicht alles. In theologischen Fragen erntete er Widerstand. Sein Dienst unter Heiden war angefochten. Menschen wollten sein Apostelsein absprechen. Er war der Kälte der Nacht ausgesetzt, legte erstaunliche Strecken zurück, beklagte einen Stachel im Fleisch und sorgte sich um die Gemeinden, die er gegründet hat. Und all das fasst er mit einem Wort zusammen. Wettkampf. 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 Eben nicht das Leichte. Eben nicht das Bequeme. Eben nicht nur die 3 Minuten Bibel lesen am Morgen. Wettkampf. Und er schaut auf sein Leben zurück und er blickt auf eine Freude. Und er sagt, hey, all das wird gering sein im Vergleich zu dem, was ich in Gutes erhalten werde, wenn ich bei Gott sein werde. All diese Leiden werden nicht mehr ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die ich geschenkt bekomme. Die Leiden werden einfach in einem größeren Bezugsrahmen gesetzt. Sie erhalten einen anderen Stellenwert. Sie werden nicht beseitigt. Sie werden nicht belanglos. Aber sie bleiben nicht mehr bedrückend. Sie erdrücken nicht. Sie kriegen ihre Grenzen aufgesetzt. Und auch in unserem Leben als Nachfolger Jesu gibt es einen, der uns aufhalten möchte, der uns Widerstand leistet, der uns ankämpft. Sind wir bereit, diesen Wettkampf auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, auf die Herrlichkeit zu schauen, die wir erlangen werden und nicht so auf die Einschränkungen, die wir dafür auf uns nehmen müssen? Die Bibel lädt uns ein zum Trikottausch. Und nein, wir machen das jetzt nicht praktisch, keine Sorge. Die Bibel lädt uns ein zum Trikottausch. In der Bibel, in dieser alten Zeit, da wurde das Wechseln von Kleider oft als ein Symbol verwendet für seinen Charakter. Und in Epheser 6 werden wir aufgefordert, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, um den listigen Anschlägen des Teufels bestehen zu können. Wir sollen unsere Lenden umgürten mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wir sollen den Helm des Heils aufsetzen, die Schuhe der Bereitschaft, sein Wort zu verkünden, aufziehen. Den Helm des Heils, das Schild des Glaubens, an dem die feurigen Pfeile des Teufels abblitzen müssen. Und das Schwert des Geistes, welches sein Wort ist. Hey, und das Coole ist, dabei hört es nicht auf. Es gibt noch neben dieser Waffenrüstung quasi die geistliche Unterwäsche. Die steht in Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heilige. Darum bekleidet euch mit aufrichtigen Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, so vergebt auch ihr. Vers 8 heißt es, nun legt also alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Trikottausch. Bist du bereit, dein altes Leben aufzugeben? All diese negativen Emotionen wegzulegen und dich umprägen zu lassen, damit du demütig sein kannst, damit du Menschen lieben kannst, damit du mehr und mehr sein Ebenbild widerspiegeln kannst. Und letztlich gibt es noch einen Punkt beim Fußball. Er heißt Schlusspfiff. Jesus sagt, ich komme bald. Und sobald das geschieht, ist das absolute Ende erreicht. Es ist ein unanfachtbares Ereignis. Es gibt dann kein Sportgericht mehr, das noch sagen könnte, wir spielen noch mal ein paar Minuten länger. Es gibt keinen Richter mehr, der noch irgendetwas am Ergebnis ändern könnte. Die Frage wird sein, hast du diesen Trikottausch vorgenommen oder nicht? Hast du diesen Jesus in dein Leben eingenommen oder nicht? Dürfte er dich umprägen oder ist alles beim Alten geblieben? Oder hast du vielleicht eins, dieses Trikot, mal angezogen gehabt, aber im Laufe der Zeit ist immer mehr Risse reingekommen, sodass am Ende eigentlich nur noch ein Lumpen übrig geblieben ist? Vielleicht ist schon gar nicht mehr das erkennbar, zu welcher Mannschaft es gehört hat. Vielleicht rutscht es sogar runter. Hey, es hilft nicht, einmal die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir müssen dranbleiben. Tag für Tag diesen Kampf auf uns nehmen. Gegen die Sünde, gegen die Begierde, gegen Geldgier, gegen Stolz. Und uns umgestalten lassen hin zu Jesu Ebenbild. Ihm immer ähnlicher werden. Für welche Mannschaft wirst du gespielt haben? Wird Jesus zu dir sagen, ich kenne dich? Oder wird er sagen, du hast nie in meinem Team gespielt, ich kenne dich nicht? Hey Freunde, es ist kein Unentschieden möglich. Es wird auch keine Verlängerung geben und noch weniger ein Rückspiel. Es gibt nur diese eine Chance, dieses eine Leben. Und unser Leben kann von einem Moment zum anderen vorbei sein. Triff diese Entscheidung. Heute, solange ihr meine Stimme hört, folgt ihr. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Leistet den Angriffen des Feindes Widerstand. Oder in den Worten des Paulus, lauft so, dass ihr gewinnt. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du genau das freisetzt. Dass wir, wenn wir ja, die nächsten Tage Fußball im Fernsehen kommt, dass wir daran denken, dass es eigentlich um einen ganz anderen Kampf geht. Dass Fußball toll ist und Spaß machen kann. Aber dass unser eigentliches Ziel ist, einen Lauf zu laufen, dass wir in Ewigkeit bei dir verbringen werden. Und Vater, mach uns offen, wo Menschen sind, die eigentlich bereit sind für die Ernte. Und wenn wir von mir aus über Fußball reden, um eine Brücke zu schlagen, Vater, ich möchte dich bitten, dass wir offen sind, uns von dir leiten zu lassen, uns gebrauchen zu lassen, einen Unterschied zu machen. Und Vater, wenn es nicht eine Fußball-WM ist, sondern was ist ich, Germany's Next Topmodel, wenn das der Einstieg sein soll, vollkommen egal, aber dass wir offen sind für dein Reden und zu den Menschen sprechen in der Sprache, die sie verstehen. Himmlische Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns als deine Werkzeuge gebrauchst, dass wir gut vorbereitet sind und dass wir offen sind für deine Wegführungen. In deinem Namen, Jesus. Amen.